So, unser Thema ist ja Geist, Seele, Leib. Wir haben das etwas verändert in der Reihenfolge. Gibt es ja verschiedene Sichtweisen der Nennung. Wir haben in der Seele begonnen und anschließend den Geist behandelt, aus dem einfachen Grund, weil das Seelenverständnis zunächst mal wichtig ist, damit wir auch dann, weil da gewisse Überschneidungen sind, auch das Verständnis des Geistes besser einordnen können. Das haben wir ja gestern gemacht. Und wir haben die verschiedenen Nuancen des Geistes bis hin zum Menschengeist betrachtet. Wichtig nochmal in diesem Zusammenhang ist mir ganz besonders, dass wir zumindest zu dem Ergebnis gekommen sind, dass auch beim Geist es eine gewisse Vielfalt gibt der Wirkung dieses einen Gottesgeistes. Also ein Geist gibt es ja im Grunde nur und der stellt sich auf verschiedene Weise dar. Und diese Darstellung geht bis hinein in die Schöpfung, bis in jedes einzelne Teil der Schöpfung. Das war das, was wir gestern festgestellt haben. Und eine ganz spezielle Darstellung dieses Geistes ist eben der Heilige Geist. Und da wollen wir heute weitermachen. Und in eurem Skript, muss schnell gucken, ja, das auf der zweiten Seite ist die Fortsetzung. Und da geht es heute eben darum, dass wir ganz allgemein zunächst mal feststellen, wie wirkt dieser Geist als Heiliger Geist Gottes im Alten Testament, wie im Neuen Testament gibt es da Unterschiede. Wie stellt er sich dar als die wirkende Kraft Gottes? Wie ist seine personelle Wirkung, die eben auch umstritten ist zum Teil? Und ich möchte einfach nur auch Gedankenanstöße geben, dass wir selber, du für dich, dann quasi eine Entscheidung treffen kannst und sagen, ja, also ich sehe das auch so, dass der mal als Kraft wirkt und mal in personeller Wirkung. Oder du sagst, nein, ich sehe das nur so und so ist auch recht. Also nicht, wir wollen kein Dogma aufstellen, sondern einfach Entscheidungshilfe geben. Mir ist es wichtig, dass wir eine persönliche Entscheidungshilfe bekommen für das tiefere Verständnis mancher Bibeltexte. Und diese Freiheit in Christus, die muss es geben, die ist mir auch wichtig, nicht, dass wir uns alle einer Meinung anschließen und dann sind wir wieder eine Religion oder Sekte, wo das ja üblich ist. Also die Freiheit im Denken, die ist ganz entscheidend und wichtig. Und so können durchaus auch der ein oder andere zu eben einem anderen Ergebnis kommen. Deswegen sage ich in der Gemeinde, wo ich meistens predige, glaub mir kein Wort, guck selber nach. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern eben soll anregen zum Selbststudium. Es bringt ja auch nichts, wenn du jemandem nachsprichst und sagst, der hat gesagt, ne? Und das musst du selbst dir erarbeiten, wenn es dich interessiert. Und dann kannst du auch dazu stehen und weißt, wovon du redest. So einfach ist das eigentlich, ne? Es ist nur eben der Umsetzung manchmal etwas schwierig. Das verstehe ich schon. Gut, Heiliger Geist ist unser Thema. Gibt ja im Alten Testament eine ganz interessante Formulierung zu diesem Heiligen Geist. Das kommt eigentlich nur dreimal vor im Alten Testament. Daran siehst du schon, im Neuen Testament, was habe ich geschrieben? 89 Mal. Also da ist schon irgendwie ein Bedeutungsunterschied zwischen altem Bund und neuem Bund. In Psalm 51 können wir mal eine Stelle lesen. Ich schlage die Bibeltexte wieder auf, sodass wir genug Zeit haben mitzulesen, wer das will. Und wenn es irgendeinen drückt mit einer Frage, dann stell die einfach. Wenn sie nicht bis zum Ende warten kann, dann wird das auch gleich geklärt. Also Psalm 51, 13, wenn du eine ältere Bibel hast, ist das der Vers 11. Und da heißt es hier, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. David hat ja hier das Problem gehabt mit Bathseba und hat dann diese Not in seinem Gebet zum Ausdruck gebracht und sagt dann, und den Geist deiner Heiligkeit, sagt Elberfelder, nimm nicht von mir. Das ist, wie üblich, eben im Verständnis des Übersetzers, die logische Schlussfolgerung, dass man sagt, der Geist, den Geist deiner Heiligkeit. Wenn man wörtlich liest, ich glaube, die Dauerübersetzung macht das auch wieder richtig, dann müsste dann da stehen, den Geist deines oder seines Heiligen. Wir lesen gleich noch eine Stelle, wo das anders heißt. Also die Vorkommen im Alten Testament heißen, den Geist deines oder seines Heiligen. Das ist was ganz anderes. Also dieser Personalbezug steht nicht bei dem Geist, sondern bei dem Heiligen, ne? Und das ist ein Unterschied im Grundtext. Das klingt natürlich unverständlich, das ist mir schon klar. Wer ist der Geist seines Heiligen, ne? Wir lesen den zweiten Text nach, Jesaja 63, und dann kann man darüber nochmal nachdenken. Jesaja 63, Vers 10 und 11. Das ist dann die zweite Variante, da steht es zweimal in diesen Versen. Und das wären dann die drei Möglichkeiten, die es überhaupt im Alten Testament gibt. Jesaja 63, 10 und 11. Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist, den Geist seines Heiligen, betrübt. Da wandelte er sich hinein in einen Feind. Er selbst stritt wider sie. Da gedachte sein Volk der Tage vor Alters, der Tage Mose. Wo ist der, welcher sie aus dem Meer heraufführte, samt den Hirten seiner Herde? Wo ist der, welcher den Geist seines Heiligen in ihre Mitte gab? So müsste man lesen nach dem Grundtext. Also hier steht zweimal, den Geist seines Heiligen. Ja, das mag ja sein, dass ich das immer noch nicht verstehe, ne, wenn ich das gelesen habe, wie das zusammenhängt. Ich mache euch einen Vorschlag, wir lesen noch einen Vers, da steht alles in eurem Skript drin. Ein Stück weiter, ich überspringe mal die Zeile, die ich dann noch nennen will, und zwar 4. Mose 11, Vers 25 müsste das sein, wenn ich das spontan noch richtig im Sinn habe. 4. Mose 11, 25. So. Hier wird ja beschrieben, wie das am Sinai war. Und da heißt es hier in der Rückschau: Und Jahwe kam in der Wolke hernieder und redete zu ihm. Und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer. Die Ältesten und so weiter, die da mit waren. Also hier hat, jetzt muss man klären, wer ist Yahweh oder Hashem oder wie du ihn nennen willst. Ich mag lieber den Namen. Manche sagen Jehova, manche Jehwe, manche Yahweh. Steht da nicht fest, wie wir das aussprechen. Man kann es auch Herr sagen, es ist ja der Herr, aber die Leute, die Grundtext leben, halten sich gerne an das, was da steht. Also Yahweh im Alten Testament ist ja nach meiner Überzeugung, vielleicht ist das auch deine, mehrheitlich der Christus, das heißt der Beauftragte Yahweh, es ist manchmal ein Engel, mehrheitlich Jesus. Und der Handelnde des Gottes auch im Alten Bund ist der Christus, weil wir das aus dem Hebräerbrief wissen und ähnlichen Stellen, dass der Vater zum Sohn sagt, du bist Schöpfer, du bist der Handelnde und auch persönlich nicht in Erscheinung tritt. Er war ja auch bei Abraham nicht persönlich, sondern die drei Männer, einer davon hieß Yahweh. Das war der Christus und so könnte man auch hier sagen, auf den Sinai herab ist nicht der Vater gestiegen, sondern eben der Sohn als die ausführende Person. Ist aber ein anderes Thema. Und jetzt nahm er von dem Geist, der auf ihm war. Und er muss jetzt entscheiden, war der Geist auf Mose oder auf dem Christus, ne? Und da haben wir im Zusammenhang ein kleines Problem, das gebe ich zu. Aber wie dem auch sei, die Formulierung, ich will das jetzt gar nicht auslegen, die Formulierung, der Geist seines Heiligen wird damit erklärbar. Also das Alte Testament sieht den Geist, den Heiligen Geist, als ein separates Teil, was sozusagen weitergegeben werden kann zu einer ganz bestimmten Funktion. Das hat ja eine gewisse Bedeutung und Tragweite. Also wir sehen zumindest in dieser alttestamentlichen Formulierung, dass der Geist nicht irgendeine Kraft ist, die vielleicht wirkt, sondern etwas ganz persönlich Weitergebbares von der Seite Gottes auf seine Diener oder zu dem ganz bestimmten Zweck, zu dem er benutzt wird. Und deswegen finde ich diese wörtliche Wiedergabe, der Geist seines oder deines Heiligen, eben etwas persönlicher ausgedrückt, als wenn man nur sagt, Heiliger Geist. Da kannst du mehr an Eigenschaft denken und weniger an Person. Aber das ist noch nicht das Entscheidende für das, was wir im zweiten Teil heute Abend noch kennenlernen wollen, sondern mir ist nur wichtig, dass man die wörtliche Wiedergabe dieser dreimal von Heiligem Geist im Alten Testament zumindest ansatzweise verstehen kann, dass das so formuliert wird. Es ist, auch wenn es in unserer Sprache ungewöhnlich klingt. Wichtig ist ja noch, dass wir in diesem Vers lernen, in 4. Mose 11, 25, den wir eben gelesen haben, dass die Geisteswirkung im Alten Testament immer von außen kam. Der Geist wirkt immer von außen. Da gibt es also eine ganze Reihe Beispiele. Wir können auch mal eins lesen aus dem Richterbuch, Richter 6, Vers 34. Und das ist durchgängig im Alten Testament, dass wir den Geist von außen wirken sehen. Richter Kapitel 6, Vers 34. Hier ist ja dieser Bericht, wo Gideon mit den 300 Leuten den Krieg gewinnt. Und wir finden hier den Ausdruck, Richter 6, 34, und der Geist der Wes kam über ihn, eigentlich auf ihn, und er stießen die Posaunen und und der Krieg ging los, könnte man sagen, kurz gefasst. Also der Geist Gottes kam auf ihn und dann wurde gehandelt. Und das ist im Grunde auch durchgängig im Alten Testament die Regel. Wir werden gleich den Unterschied zum neuen Bund auch erkennen. Das heißt, im alten Bund war der Geist etwas Separates, was von außen auf eine Person gelegt wurde und damit wirksam wurde. Der Geist seines Heiligen wurde sozusagen weitergegeben für eine ganz bestimmte Aufgabe. Ohne das jetzt werden zu wollen, wenn du die anderen Stellen das noch gehört hast, auch vom Neuen Testament und die Zusammenfügung dieser Gedanken, hast du vielleicht eine ganz neue Sicht auch dieser Geisteswirkung zwischen Alten und Neuen Bund. Ich will da nichts vorgreifen und will auch nicht irgendwie beeinflussen. Also du musst quasi durch eigenes Lesen und Studieren dieser Verse, möglichst wörtlich, so wie wir es hier machen, dann zu einer Schlussfolgerung kommen können. Das ist das Ziel. So, jetzt haben wir festgestellt, dass das im Alten Testament nur dreimal steht. Im Neuen wird er 89 Mal genannt. Das ist ja auch schon bedeutsam. Und wir schauen mal, wie bei Paulus in 1. Korinther 3 diese Geisteswirkung im Unterschied zu der des Alten Bundes definiert wird. Und manche Stellen haben wir gestern schon gelesen oder vorgestern. Das wirst du ja gleich merken, ist aber kein Hinderungsgrund, weil wir durch Wiederholung uns das viel besser merken können. Also wenn du einen Text viele Male gehört hast oder gelesen, dann prägt er sich besser ein. 1. Korinther 3, Vers 16, ein bekanntes Wort von Paulus, wenn er sagt, nehmt ihr nicht wahr, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt, ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Also vor Golgatha im Alten Testament, Geisteswirkung durch Weitergeben und Auflegen und hier Geisteswirkung durch Innensein. Das ist also ein Unterschied. Ob ich was irgendwo drauflege oder etwas reintue, ist ja schon ganz formal für uns ein Unterschied. Und ein Stück weiter im Kapitel 6, Vers 19, das gleiche, der gleiche Hinweis nochmal als Bestätigung, ist auch ein bekanntes Wort. Oder nehmt ihr nicht wahr, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst seid. Also selbst der Leib, über den wir ja morgen reden wollen, der Leib, unser Leib, den wir jetzt haben, ist ein Behältnis, ich sag's mal so frei, für den Heiligen Geist, der da drin ist. Also hier sehe ich einen großen Unterschied zur Geisteswirkung gegenüber dem Alten Testament. Und jetzt ist interessant, dass wir auch eine Antwort bekommen auf die Frage, warum ist dieser Unterschied? Warum ist im Alten Bund die Geisteswirkung mehr äußerlich, im Neuen mehr überhaupt von innen, weil der Geist schon im Inneren ist? Selbst die Propheten, die im Geist Christi reden, wie das Neue Testament sagt, haben diesen Geist auferlegt bekommen und nicht im Inneren gehabt. Und in Johannes 7, im Vers 39, ist die erste Stelle, wo uns das Neue Testament erklärt, warum das so ist. Johannes Kapitel 7, Vers 39. So, Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, dann bist du wie eine Quelle und dann kannst du alles. Und dann heißt es ja, dies aber sagt er von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Hier haben wir sozusagen die Schallgrenze. Also die Wirkung des Geistes hat sich geändert durch die Erhöhung des Christus, Opfer, Sterben, Auferstehung. Und danach hatte der Geist eine andere Wirkung. Das wird hier deutlich zum Ausdruck gebracht. Eine zweite Stelle ist das Kapitel 15, Vers 26, im gleichen Brief, Johannes 15, Vers 26. Wenn es da heißt, wenn aber der Beistand, der Zusprecher gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, wer ist das? Der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. An die Stelle im Kapitel 16 kommen wir ja nachher nochmal hin. Also die Tatsache ist hier, dass Jesus sagt, dieser Geist, der in den Glaubenden dann gemäß Paulus zur Wirkung kam, konnte noch nicht wirken, weil er selber den Preis seines Opfers noch nicht bezahlt hat. Das heißt, die Rechtsgrundlage dafür, dass Gott Menschen seinen Heiligen Geist ins Innere geben konnte, war noch nicht gelegt. Und deshalb war das noch nicht möglich. Es gibt ja noch diese Kompromisssache, die lesen wir heute irgendwann auch noch, wo Jesus sie anhauchte vorher und sagt, empfangt Heiligen Geist. Aber dazu später. Grundsätzlich ist also festzustellen, dass der Geist im Neuen Testament eine andere Wirkung hat als im Alten und dass diese Wirkung abhängig war von dem Opfer auf Golgatha und der anschließenden Dynamis der Auferstehung, also der Wirkungskraft und des Darbringen des Opfers im oberen Heiligtum, wenn wir an den Hebräerbrief denken, wo ja das symbolhaft mit dem Alten Bund erklärt wird, dass eben das Blut des Christus oder der Gegenwert in das Allerheiligste musste. Und so war das auch hier bei Christus in das obere Heiligtum, musste er diesen Wert des Blutes bringen. Und anschließend erst konnte er handlungsfähig werden, wenn es um Gnade ging und um Auferstehung und all diese Dinge. Also wir haben die Tage schon von gesprochen, die Maria durfte ihn da nicht anfassen, weil er noch nicht beim Vater war. Das haben wir gelesen. Und da siehst du auch den Unterschied. Erst nach der Präsentation seines Blutes im oberen Heiligtum ist diese Rechtsgrundlage gelegt worden, dass auch hier der Geist, wie wir es bei Paulus gelesen haben, im Inneren wirken kann. Und jetzt macht Paulus noch einen ganz interessanten Gedanken deutlich, der, denke ich, auch den meisten Glaubenden nicht so klar ist, in Römer Kapitel 8, Vers 16. Denn hier wird auf eine Sache hingewiesen, Römer 8, Vers 16. Ich muss mal eine andere Bibel nehmen. Die weitgehend übersehen wird, weil eben auch die Grundtexte zu wenig wörtlich genommen werden. In Römer 8, Vers 16 wird ja vorher gesagt, dass es geht um den Geist der Sohnessetzung oder der Sohnschaft, den wir haben. Und im Vers 16 sagt er dann, dieser Geist oder der Geist selbst, steht, glaube ich, in deiner Bibel, bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist ja nicht ganz korrekt, sondern zeugt mit unserem Geist. Also noch schlimmer, ist auch nicht korrekt. Sondern wir müssen hier sehen, dass hier steht, der Geist selbst zusammen bezeugt unserem Geist, dritter Fall, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, der Heilige Geist oder der Geist Gottes hat noch jemanden, mit dem er zusammen bezeugt, wem? Unserem Geist. Also unser Geist erhält ein Zeugnis. Der zeugt nicht mit. Das ist also eine falsche Übersetzung des Grundtextes, wenn das da steht. Der Geist zusammen, es steht natürlich nicht hier, wer der andere ist. Mit wem zusammen bezeugt der Geist unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich mache euch ein Angebot. Ich rede jetzt mal paulinisch. Aus Gesamtkenntnis der Schrift müsste ich sagen, der Geist zusammen bezeugt mit dem Wort, nämlich dem lebenden Christus, dass wir Kinder Gottes sind. Das geht ja aus anderen Zusammenhängen heraus hervor, sodass man das ja annehmen kann. Aber das musst du nicht unbedingt, du kannst es auch offen lassen. Wichtig ist, dass nicht unser Geist ein Zeugnis gibt, sondern er eins erhält. Das ist ein Riesenunterschied. Unser Geist erhält ein Zeugnis. Dritter Fall, wem wird das bezeugt? Unserem Geist. Und da sieht man jetzt in der Geisteswirkung im Neuen Testament, dass der Geist, der in uns wohnt, sozusagen auch unserem Geist bestätigt. Wir sind ja so wankelmütig, zweifelhaft, was weiß ich, ja, es ist doch menschlich, ach und oh. Aber dieser Geist bezeugt unserem Geist, du kannst ganz ruhig sein. Es gibt da gewisse Kriterien, das eine oder andere werden wir noch lesen, die dir ganz klar bestätigen, du hast diesen Heiligen Geist in deinem Inneren, das ist ein Zeugnis, weil das und das und das in deinem Leben passiert ist. Das kann man nachvollziehen. Also für die Stelle lese ich nachher noch, für die Zweifler oder für die, die unsicher sind, kann man sozusagen eine Checkliste aufstellen, kann sagen, guck mal in dein Leben und schau mal, ist das und das und das passiert? Und dann sagt er, ja, es passiert, und dann sagt das Wort, dann bist du mit dem Geist versiegelt, dann ist er in dir, dann hast du dieses Zeugnis. Das ist also ganz einfach eigentlich. Man muss nur wissen, wo es steht und wie es gehandhabt wird, weil dieses auch, denke ich, notwendig ist. Gott lässt uns ja nicht im Ungewissen und er macht auch keine Spielchen, sondern hat ganz klare Regeln und nach diesen Regeln handelt er. Also er bezeugt uns, der Geist, zusammen mit dem Wort, sage ich jetzt mal, kannst du das anders auch sehen, dass wir Kinder Gottes sind. Das Wort ist der lebende Christus. Oder das lebende Wort ist der Christus, kannst du auch sagen. Und wo geschieht das? Wolltest du was sagen? Ah, gut. Dann, okay. Und dann, wo das geschieht, wird ja auch bezeugt. In Galater 4, Vers 6 zum Beispiel ist ein Text von mehreren. Wir lesen gleich noch den in Römer 5, 5. Aber erst Galater 4 kannst du auch den Finger bei Römer lassen, wenn du da meinst, dass das einfacher ist. Galater 4, Vers 6. Und dann hier sagt uns Paulus, dass ihr seid Söhne, bestätigt er, da ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes aus, hinein in unsere Herzen, der darin schreit, aber Vater. Also wo ist der Geist? Der Geist ist in unseren Herzen. Und er sende den Geist seines Sohnes. Ist das jetzt ein anderer Geist? Also Epheser 4, 4 haben wir gelesen, es gibt nur einen Geist. Es ist also eine andere Wirkung des Geistes. Man könnte auch hier sagen, er sende den Geist seines Heiligen, wenn ich das alttestamentlich lesen würde, in unsere Herzen. Im Alten Testament ging der aber nicht in die Herzen, sondern er kam auf ihn. Das ist was anderes. Und hier schickt er den Geist seines Heiligen. Und deswegen würde ich rückkoppelnd von diesen Versen ins Alte Testament hinein jetzt auslegen, würde sagen, der Geist seines Heiligen im Alten Testament war der Geist des Sohnes Gottes. Dasselbe Geist, den auch der Vater hat und den er ist, aber es ist eben eine andere Wirkweise dieses Geistes in seiner Vielfalt. Und das wäre eine mögliche Erklärung. Und das passiert im Herzen. Und in Römer 5, Vers 5 ist auch ein schöner Text, der immer falsch übersetzt wird. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber die ist doch so entscheidend, dass wir doch endlich lernen und wissen, was in unserem Inneren passiert ist. Das ist doch nicht nur ein Geschenk, was du da auf dem Tisch liegen hast, sondern der Geistesbesitz ist was ganz Kostbares, Wichtiges. Und da müssen wir doch drüber informiert sein. Und in Römer 5 wird ja uns eine gewisse Stufenleiter vor Augen geführt, die von Drängnis bis hin in die Herrlichkeit führt. Und er sagt dann als Ergebnis im Vers 5, diese Erwartung nämlich, dass wir von der Drängnis bis in die Herrlichkeit gelangen, die wird nicht enttäuscht. Warum? Weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist, wo? In unseren Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. In den meisten Bibeln steht, in unsere Herzen. Das ist falsch. Grammatik muss man beachten. Wo ist der Unterschied? Also ich nehme gern das Beispiel, du lädst dir Gäste ein zum Kaffee trinken sonntags und die sollen Torte mitbringen. Das ist ja so üblich, gelegentlich. Und dann hast du das Fenster offen, sitzt im Esszimmer und die laufen draußen vorbei und werfen die Torte durchs Fenster und die landet dann da irgendwo im Zimmer. Das wäre sicher nicht so gut. Ist ein blödes Beispiel, aber man muss solche Beispiele bringen, damit das deutlich wird. Ist nicht besser, wenn die reinkämen, ne? Würden das Ding am Tisch stellen und dann können wir zusammen Torte essen. Also wenn der Heilige Geist die Liebe Gottes in die Herzen hineinkippt, wie so ein Eimer Wasser, das steht nicht hier, sondern er ist in den Herzen drin und dann passiert dieser Vorgang. Und das ist für mich ein Unterschied, ob der außerhalb ist und was reingießt oder drinnen ist und das macht. Und dieses In-Sein des Geistes wird immer bezeugt. Nur die Übersetzung macht es halt gerne weg, weil sie, warum auch immer, das nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Also wenn ich es wirklich nehme, passt es doch zusammen. Es ist überall das Gleiche. Eckart, ja, bitte. Nein.
Römer 8, 16, der Geist zusammenbezeugt unseren Geist.
Ja.
Interessanterweise, das ist gerade so ein Origines, spricht das eigentlich fast immer entweder vom Geistwort oder vom Wort Geist. Mhm. Ich finde es interessant, ja, das zu bedenken. Das heißt, die Vermangen der frühen Christenheit, das genauso sind, ja. Mhm.
Danke für den Hinweis. Ja, die Alten waren viel besser als wir, das ist doch völlig klar. Und wenn du alte Literatur liest, christliche Literatur, die ist meistens viel tiefgängiger als das, was es heute gibt. Ich will das nicht pauschalieren, keinesfalls. Aber diejenigen, die schon etwas länger jung sind, so wie ich und ein paar, die hier noch so sitzen, die können das sicher beurteilen, weil die auch die Schriften gelesen haben, die es vor 50 Jahren gab. Oder noch länger her. Und deswegen, in der frühen Kirchengeschichte gab es auch gute Denker und Beobachter und vor allem auch an der Genauigkeit Interessierte. Und von denen kann man manchmal auch noch was lernen, ne? Ganz bestimmt. Gut, dann lasst uns noch einen Text lesen. Ich hatte vorhin gesagt, ja, wie stelle ich das fest? Ist das wirklich so? Ist jetzt der Geist in meinem Herzen? Hat er die Liebe ausgegossen? ist das alles passiert? Und ich habe gesagt, wer da zweifelt und unsicher ist, da gibt es eine Checkliste, ne? Brauchst du einfach lesen. Und wenn du den Vers gelesen hast, dann müsstest du wissen, dass das so ist. Und das ist so einfach. Das ist so einfach, dass da viele ein Problem mit haben. Wir haben das ja schon öfter festgestellt. Also wenn etwas ganz einfach ist, wird es für manche schwer. Das ist wohl so von Gott verordnet, keine Ahnung. Epheser 1, Vers 13. Ihr habt ja schon längst gewusst, welcher Vers das ist, weil da steht auch da auf dem Zettel, ne? Galater 1, Vers 13. Jetzt musst du, was da steht, einfach mal auf dich anwenden. Du musst glauben, was da steht. Du musst überprüfen, ist das so? Und ja, dann hast du die Garantieurkunde sozusagen in der Hand. Also es geht hier um die Versiegelung der Glaubenden, das Angel des Geistes im Epheserbrief, Kapitel 1. Und im Vers 13 sagt er, von dem Christus, in welchem auch ihr seid, also in dem Christus. Wie? Als Hörende das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem auch ihr als Glaubende versiegelt wurdet mit dem Geist der Verheißung, dem Heiligen. Also das ist jetzt etwas wörtlicher gelesen, aber ich denke immer noch verständlich. Nochmal ganz langsam. Wir sind in Christus wie als Hörende das Wort der Wahrheit. Hörst du das Wort der Wahrheit, das Evangelium der Rettung? Jetzt musst du ja sagen. Weil sonst würdest du nicht hier sitzen, gell? Aber es geht auch noch weiter. In welchem ihr auch als Glaubende, was heißt denn das? Als die, die dem Wort treu sind, als Glaubende versiegelt wurdet. Glaubst du alles, was geschrieben worden ist? Und da wird es schon schwieriger. Geh mal da raus und frag die vielen Gläubigen, Ungläubigen, ob sie alles glauben, was geschrieben steht. Da wird es schon arg eng. Also wenn wir glauben, was geschrieben steht, sind wir mit dem Geist der Verheißung versiegelt. Dann ist er im Herzen, dann hat er auch die Liebe Gottes ausgegossen, dann ist das alles passiert. Und im Epheserbrief lernen wir noch, dass diese Versiegelung hält bis zur Freilösung aus diesem Leib. Also ein Siegel, was ist ein Siegel? Siegel ist ja ein Schutz. Du brauchst eine Berechtigung, um das zu öffnen. Also wenn der Geist dich versiegelt hat, bist du unantastbar für jeden Unberechtigten. Es gibt also keine Berechtigung, dieses Siegel zu öffnen. Habt ihr schon mal gesehen, Dokumente mit so einem Siegel beim Rechtsanwalt, ne, die sind da umgeknickt und auf der anderen Seite ist ein Wachssiegel drauf oder so irgendwas ähnliches. Oder manchmal sind Türen versiegelt beim Verbrechen oder bei der Polizei oder in der Verwaltung. Da, wo ich groß geworden bin im Kommunismus, gab es das in jeder Behörde, waren alle Türen versiegelt, jeden Abend. Und mit so einem Band von einer Tür zur anderen und dann in jeder Seite war dann das Siegel reingedrückt. Ja, und da durfte nur der öffnen, der die Berechtigung hat. Also wenn wir mit dem Geist versiegelt sind, kann niemand an uns ran. Ist ja auch ein Trostwort. Du bist also unanfechtbar im Grunde durch dieses Siegel. Und da denke ich, ist auch ein sogenannter seelsorgerlicher Aspekt, den wir nicht unterschätzen dürfen. Aber wichtig ist hier in diesem Zusammenhang, das passiert nur, wenn ich das Wort höre und glaube. Das gehört zusammen. Und das ist dein Prüfmaßstab. Jetzt kannst du prüfen, glaube ich, was geschrieben steht. Wenn ich es gehört habe, dann bin ich auch versiegelt. Das ist ganz einfach. Und ich denke, so macht es unser Gott uns eigentlich gar nicht so schwer. Das Schwierige ist nur, alles zu glauben. Ne? Das ist wahrscheinlich die Hauptschwierigkeit. So, und damit haben wir, wenn wir an den Punkt 6 denken hier, eine ganz interessante Feststellung machen dürfen, nämlich, dass die Wirkung dieses Heiligen Geistes zwischen Alten und Neuem Testament sich geändert hat und dass wir heute diese gewaltige Gotteskraft und sein Gotteswirken in uns haben können, nicht nur auf uns, und dass man das auch noch selber überprüfen kann. Also das finde ich ganz toll, ne? Und jetzt ist es an dir, das nachzuvollziehen. Unter Umständen, vielleicht findest du auch noch einen Bibeltext, der das noch besser sagt, dann hätte ich den gerne gewusst. Und damit wir uns hier auch vervollständigen können, was das Wort betrifft. Gut, soweit zu diesem Punkt. Wenn ich so an die Uhr gucke, dann müssen wir hier uns auf das Wesentlichste konzentrieren. Wir haben ja nachher noch Möglichkeit fürs Gespräch am Ende. Gestern ging es ja bis 12:30, aber nur weil ich gegangen bin. Da sind bestimmt noch welche länger geblieben. Ist aber nicht schlimm, ne? Wir können ja zu Hause schlafen. So, die Unterscheidung in den nächsten Punkten, 7-9, um die es hier geht, bevor wir an das ganz Schwierige kommen, das geht eigentlich noch. Die Unterscheidung ist die, dass der Heilige Geist mal mit Artikel genannt wird und mal ohne Artikel. In der Fußnote habe ich hingeschrieben, wo das so ist, falls ihr das zu Hause nachvollziehen wollt. In Punkt 7 stehen nur Texte, wo der Heilige Geist ohne Artikel genannt wird. Also der, die, das sind die Artikel für grammatisch weniger Bewanderte. Und unter Punkt 8 und 9 finden wir den Heiligen Geist mit Artikel. Der Heilige Geist ist also zu unterscheiden von Heiliger Geist, nicht von der Substanz her, das ist dasselbe, sondern von der Wirkung. Es ist also eine Frage der Wirkung, die die Bibel unterscheidet, wenn sie ihn mit oder ohne Artikel nennt. Und deswegen kurz die wenigen Texte, die dazugehören. Texte, die wichtig ist ja dann weiter unten, das, was da kommt. Also hier im Punkt 7, also hier im 1, Vers 20, das ist, sozusagen die Entstehung des Christus, Entstehung beschrieben. Und die Maria hatte ja ihre Bedenken, der Josef auch, und der Johann sozusagen im Traum eine Erklärung gekriegt. Und hier kriegt, und im Vers 20, ich lese nur den zweiten Teil, nimmt Maria zu deiner Frau, nimmt Maria, denn das in ihr Gezeugte ist, jetzt steht hier im Grundtext, aus Heiligen Geist, nicht von dem Heiligen Geist. Sie haben also einen Artikel dazu geschrieben, wo kam ein Artikel dazu. Es ist aus Heiligem Geist, so heißt da wörtlich. Heißt, das Gezeugte ist aus Heiligem Geist. Also hier wird Geist, eine substanzielle Wirkung des Geistes beschrieben, indem sie eben ohne Artikel wird. Ich will das gar nicht länger ausbreiten, damit wir die anderen zwei, damit wir auch noch lesen können, damit es deutlich wird. Jetzt kommt nämlich das, wo nämlich das Jesus zu den Jüngern sagt, in Johannes 20, Vers 22, bevor er 22 auf Golgatha gestorben ist und bezahlt hat, und wie er vorhin festgestellt, und wie der Heilige Geist erst nach Golgatha die volle Wirkung hatte, in der er in den Glaubenden ist und dann entsprechend wirken konnte, aber auch entwirken konnte, in Johannes 20, 22, macht Jesus was, bevor dieser Jesus was gegossen wurde und überhaupt auch der Geistbesitz betrifft, wirken konnte. Wird auch hier im Vers 20, was habe ich gesagt? 25, ja. Und als er dies gesagt hat, zu ihnen empfangt Heiligen Geist. Das war ja hier eine gewisse Sonderregel, die er getroffen hatte. Und weil auch hier kein Artikel steht, können wir also davon Artikel stehen, dass sie für einen ganz bestimmten Auftrag, für eine ganz bestimmte Zeit, für einen ganz bestimmten alten Bund den Heiligen Geist erhielten, um eben diesen Auftrag es kam ja noch Pfingsten anschließend, das war ja noch nicht die Ausgießung des Geistes, die Leitung des Geistes. In ihrer sichtbaren Darstellung hat ja noch gar nicht richtig angefangen. Also diese ganze Gefangenung, die sich dann noch entfaltet hat, auch in der Übergangszeit, lag alles noch in der Zukunft. Und alles noch in der Zukunft, schon Heiliger Geist wirksam für einen ganz bestimmten Zweck, für einen ganz, kann man also auch davon sprechen, dass es sozusagen eine substanzielle Wirkung dieses Geistes, substanzielle Wirkung gab, vielleicht als Zwischenstück zwischen Alten und Neuen Testament. Das ist im Neuen Testament, da würde ich mich also gar nicht festlegen wollen. Aber es ist ein Unterschied zu dem, offensichtlich zu erkennen. also empfangt oder nehmt, empfangt Geist, sagt er hier. Und im Hebräerbrief finden wir Leute, finden wir Kapitel 6, die eine ganz bestimmte Erfahrung gemacht haben, mit diesem Erfahrung, wo man vergleichsweise dasselbe, vergleichsweise in Hebräer Kapitel 6, im Vers 4, das sind ja diejenigen, die das sind sozusagen bei uns gewesen sind, denen hat es gefallen, das war alles schön, aber irgendwie alles schön, das ist doch nichts für mich und sind wieder weggegangen. Und ich nenne die ganzen Kadisanten. Also die haben gedacht, wir sind ein netter Verein, lauter nette Leute, ein, lauter nach gute Gespräche, aber irgendwann, ne, wie Demas, war die Welt doch interessant, war die Welt. Da heißt es hier, was habe ich gesagt, 6 Vers 4, Vers 4, Vermögensmacht, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, erleuchtet außerdem die aufhimmlische Schenkgabe geschmeckt haben und geschmeckt haben, Mithabe Heiligen Geistes geworden sind, Geistes geworden, mal sozusagen zum Mitdenken zu bewegen, das wird da dann hier noch alles erklärt. Unbesehen von dem Zusammenhang, wer das ist ein anderes Thema, wird, das ist ein anderes. Es gibt Leute, die waren Mithaber Heiligen Geistes, ohne Heiligen Geist, also haben substanziell Geisteswirkung verspürt, Geisteswirkung, aber es war keine Innewohnung des Geistes im vollen Umfang. Das an Stellen bei Paulus deutlich machen, weil sie offensichtlich eben nicht geglaubt oder nicht genug geglaubt haben, egal wie du das ausdrücken willst, und da wie du das Ausdiegelung nicht passiert ist nach Epheser 1,13 und das wieder verliert und dann ist. Also sie haben diese Geisteswirkung wieder verloren. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir jetzt nochmal Römer 8, wenn wir jetzt die Verse 10 bis 16, wir haben einiges schon mehrfach gelesen davon, dass also bei dem Glaubenden, der diese Geisteswirkung, der diesen Geistes im vollen Umfang erfährt, auch ein ganz anderer Vorgang stattfindet. Der Vorgang in Römer Kapitel 6, 8, 16. Ihr seid ja unheimlich aufmerksam. Ich finde das also so toll. Das ist also dort. Römer 8, 16. Also nichts Unbekanntes, wir haben es schon gelesen. Wenn aber Christus in euch ist, das bleibt. Ist der Leib, das bleibt. Wegen der Verfehlung, der Geist aber Leben wegen der Gerechtigkeit. Aber der Geist dessen, der Jesus aus Erstorbenen erweckt hat, in euch wohnt, hat er, der Christus Jesus aus Erstorbenen erweckt hat, auch eure Sterblichen, auch euer Leben machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Demnach daher, Brüder, sind wir nicht Brüder, Fleischschuldner, um gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber im Geist die Praktik im Geist tötet, werdet ihr leben. Denn so viele im Geist, viele geführt werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht den Geist, den ihr habt freigenommen, nochmals zur Furcht, sondern Geist, der sondern Sohn oder Sohnschaft habt ihr genommen, in welchem wir schreien, aber wir schreien die Bezeugungsstelle, die wir vorhin gelesen haben. Also hier wird doch, also wenn der Geist dieses Zeugnis mit dem Menschen mit hat, sich innerlich verbunden hat, ist das ein ganz anderer Stand. So jemand, der ist dann auch versiegelt. So jemand kann auch nicht mehr abfallen. So jemand ist mit dem Geist verbunden. Da gibt es kein Zurück mehr. Er kann noch erzogen werden. Das lernen wir beim Petrus im Hebräerbrief. Petrus kann auch mal, wie wir gestern, ich glaube, es war im Gespräch noch festgestellt haben, in die Hand des Satans gegeben werden zur Erziehung. Aber der wird nie einen verlieren, den er gehabt hat. Ich habe sogar höchste Bedenken, dass es höchste wie 2. Timotheus 2, 26 bei so jemanden. Also wir sollten hieraus erkennen, dass das Innen in dieser Form, wie sie hier Paulus beschreibt, das gibt neuen Menschen ausmacht. Wir kennen ja die Texte vom neuen Menschen, der täglichen Menschen, der von der neuen Schöpfung, von dem von dem inneren Menschen, von dem Inneren, stehen ja noch mit auf dem Skript drauf, die will ich jetzt nicht alle lesen, weil das ist ja eigentlich allgemein lesen, weil das, also die, wenn diese Funktion eingetreten ist, dann hat der Geist sozusagen, der Geist uns Wohnung genommen und ist wesenhaft eins geworden mit wesenhaft, das haben wir gestern schon festgestellt, und damit bist du mit dem Geist versiegelt, du mit dem Geist unverlierbar. Und diese Gewissheit dürfen wir glauben, dürfen wir, wenn wir auch nur Epheser 1, 13 bejahen können, ist es überhaupt kein Problem. Und das ist natürlich für mich, weil es eben auch ohne Artikel, weil es eben ist immer eine wesenhafte, substanzielle Wirkung dieses Geistes. Und die Wirkung dieses in der Schrift, und das wird jetzt in Punkt 8 und 9 ja deutlich, nahe Wirkung dieses Geistes. Ich bin ja ganz vorsichtig. Ich bin ja ganz vorgeschrieben, der Heilige Geist als Person unter neuen, ja, weil, ja, Personalwirkung, also personal oder personell wirken kann ich, oder personell so im Grunde. Wie die aussieht, das ist ja eine ganz andere Frage, da will ich mich ja gerade Frage halten, weil man das eh nicht entscheiden kann. Aber wichtig ist, dass es eigentlich ist, so eine Wirkung gibt, die zu unterscheiden ist von dieser substanziellen, von dieser die wir eben gesprochen haben. Und vielleicht die zwei und vielleicht aus der Apostelgeschichte, die beim Timotheus, die Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 16, als erstes Beispiel. Apostelgeschichte 1, Vers 16. So, hier gibt der Petrus, müsste das sein, ein Zeugnis. 1,16. Ihr Brüder, 16, Schrift erfüllt werden, die Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, über die Jesus Festnahmen wegweise geworden ist. Also wieder, denn also brauchen wir hier nicht für das Argument. Der Heilige Geist hat vorhergesagt, heißt es hier. Mit Artikel. Wenn einer was vorhersagt, ist das eine Person, ist das. Ich will noch gar nicht von Person reden. In Vers 31 macht er noch etwas. Jetzt könntest du noch sagen, gut, es steht in der Apostelgeschichte. Könntest du noch sagen, gut, in der Übergangszeit, okay, gebe ich dir auch noch recht, aber wir sind ja noch nicht fertig. Aber wir sind ja noch in der Apostelgeschichte 9, Vers 31, zweiter Text. Und hatten Frieden im zweiten Teil, wie sie wandelten in der Furcht des Herrn, und mehrten sich wie durch den Zuspruch des heiligen Spruch, durch den Trost, steht wahrscheinlich in deiner Bibel, durch den Spruch des Heiligen Geistes. Wer kann mir zusprechen? Wer kann mir einer zusprechen? Ist das eine personelle Wirkung? Noch eine Zwischenbemerkung. Die Unterscheidung zwischen substanzieller und zwischen personeller Wirkung und Person ist manchmal nicht so einfach, ist manchmal nicht so Überschneidungen. Ich bin der Letzte, der sich hier um Texte streiten will und sagt, Texte streiten so und da ist es keine und so. Das liegt mir fern, sondern mir geht's einfach darum, schon gesagt, die Vielfalt dieser Geisteswirkung zu verstehen und zur Erklärung zu, es geht nicht um einzelne Feststellungen und Streitpunkte, wo das so oder so ist. Nur wir so oder so zur Kenntnis nehmen, dass er sowohl als Substanz vorhanden ist, substanziell damit vorhanden ist, dass er personell wirkt und sogar als Person auftritt. Das ist alles möglich. Das ist alles, ob uns das gefällt oder nicht gefällt, ob wir früher anders gedacht haben oder nicht. Das ist gedacht habe ich außen vor. Es geht nur darum, die Vielfalt zu erkennen. Es ist zu erkennen, eben eine Vielfalt vorhanden. Und die dürfen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen, einfach mal zur Kenntnis werden zu wollen. Gut, also zusprechen und vorhersagen, der personell wirkt oder eine Person ist, aber ist von Personalwirkung reden. Das ist ja, ich will ja Brücken bauen. Ich will ja sich die Gegensätze zusammenbringen, damit er das versteht. Weil ich komme ja mit viel, weil ich zusammen, wo es auch richtige Gegensätze gibt und wo manchmal auch die, und wo manchmal, ne, die Geistlichen. Und da muss man versuchen, wie so ein Diplomat, der da zwei Regierungen zusammenbringen will. So komme ich mir da manchmal vor. Ich will für beide Seiten vernünftige Argumente finden, dass sie merken, dass beide recht, ne? Und wenn sie doch jetzt das sehen könnten, dass der andere auch recht hat, und dass der andere beieinander. Und das ist eigentlich das Ziel. Gut, und deshalb noch ein paar, ehe wir dann ins Gespräch kommen, ein paar Texte, die wirklich eine ganz personelle Wirkung, nicht nur eine personelle Wirkung zeigen, sondern Wirkung, die man eigentlich von Personen reden müsste. In 13, Apostelgeschichte, in 3, 4, wenn wir gerade in der Apostelgeschichte sind, bietet sich das an. Und 13,4 wird ja vom Geist gesagt, dass er mit den Aposteln was gemacht hat. Sie nun, die Apostel, ausgesandt von dem und von des Mitartikel, gingen hinab nach Seleucia und so weiter. Ja, und so weiter. Der Heilige Geist sendet die Apostel aus. Eine bloße Kraft Menschen aussenden. Könntest du immer noch sagen, ja, könntest das, ist möglich. Gut, einverstanden. Wenn du dann hat Gottes Kraft die ausgesendet und diese Kraft heißt Heiliger Geist und diese Kraft. Ich könnte hier an dieser Stelle aber auch schon mehr, aber auch schon sehen als nur Kraft. Aber eben nur ich vielleicht. Vielleicht du auch, keine Ahnung. Vielleicht du auch. Es geht auch noch weiter. Wir haben Johannes 16, Vers 17. Das ist eigentlich die klassische Stelle, die am meisten für dieses Argument, für den Geist. Ich habe noch ein paar andere, die sind zumindest die. Johannes, was habe ich gesagt? 7 bis 14, danke. 16, 7 bis 14, 16. Jetzt achtet mal darauf, was der alles macht, der Geist. Hier folgendes gesagt wird. Doch ich sage euch die Wahrheit, die euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, euch senden. Und wenn er gekommen ist, und wenn er die Welt überführen, der Geist von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht, und jetzt von Sünde, weil sie nicht an mich Sünde, weil von Gerechtigkeit auch, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil von der Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, ihr aber könnt es jetzt nicht sagen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch gekommen ist und in der ganzen Wahrheit leiten. Denn Wahrheit, wo man den dritten Fall übersehen hat und sagt, in die ganze Wahrheit. Wir sind doch in die ganze Wahrheit. Wer ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist der Christus in Person, der Geist in Person, in der Wahrheit. Und er wird nicht selbst reden, der Geist, sondern was er hören wird, wird er reden. Wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, der Geist. Den meinen wird er nehmen und euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Alles, was der Vater ist, dass er von dem meinen nimmt und euch verkünden wird. Eine Weile und ihr seht mich nicht mehr und wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich sehen. Es sprachen nun einige von den Jüngern, bin ich schon so weit? 14, das reicht eigentlich. 14. Gut, was hat der Geist alles gemacht? Er wird gesandt, er wird gehört. Er leidet in der Wahrheit, er redet Gehörtes, er verherrlicht Gehörtes, Christus. Kann das eine Kraft? Also nach meiner der Sachlage ist das eigentlich nicht möglich. Das ist mindestens eine Personal, wenn ich schon nicht von Personen reden will. Wir hatten ja mal einen Brüder, wir hatten ja ganz empört, dass es doch noch Brüder gibt, die meinen, der Geist sei eine Person. Und der Geist, und, das saß ich mittendrin. Dann habe ich zu ihm gesagt, könntest du damit ihm gesagt, dass der Geist in personeller Wirkung auftritt? Das klingt gut, hat er gesagt. das ist Leben. Ne? Und damit war der Streit beendet. Das habe ich noch Gott beendet. Das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Und deshalb Mühe gemacht, das nochmal hier aufzugliedern, um eben eine Brücke zu bauen dazwischen. Wir dürfen also nicht sagen, der Geist ist nur eine Person. Wir dürfen auch nicht sagen, Person mit Kraft. Nach meiner Überzeugung ist er vielfältig, sowohl als Wirkung oder auch als Person. Und die Texte, die von sein ausdrücken, es sind ja hier noch einige genannt, auch Epheserbrief, auch so weiter. Ich möchte jetzt nur noch mal 2. Korinther lesen aus dieser Rubrik, damit wir das aus dieser Rubrik kriegen. In 2. Korinther 13, Vers 13 haben wir eine klare Unterscheidung, die Paulus hier macht, die das hier macht, zeigt, dass es wohl zu kurz gedacht ist, zu sagen, er ist nur zu Saft. Und dass es auch zu kurz gedacht ist, wenn wir sagen, er ist nur eine, sagen, er ist in seinem Schlussgruß, im zweiten Gruß, im letzten Vers, sagt er, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch allen. Also eine ganz klare, also eine Trennung zwischen Christus, Gott und Heiligen Geist, Gott vollzieht er hier. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, so natürlich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist als Substanz oder als wirksame Kraft, als Wirk. Natürlich, warum sagt dann Paulus das nicht anders? Wenn Paulus dann nicht von Gemeinschaft reden kann. Koinonia habe ich personelle Beziehung. Wir haben jetzt zum Beispiel hier Koinonia, zum Beispiel hier Wirtschaft. Da gucken wir uns an, da reden wir miteinander. Und wenn er diese drei und wenn er führt als Person, dann habe ich ein Problem damit zu sagen, also habe ich ein Problem, bei der dritten Nennung ist es nichts Persönliches. Das ist nur bei Vater und bei Sohn, also bei Vater ist es persönlich, ansonsten nicht. Also diese Unterscheidung mir noch neben all den anderen Bezeichnungen. Der Höhepunkt ist natürlich 2. Korinther 3, Vers 18, ein Text, den wir die Tage nur erwähnt haben, weil er eigentlich was ganz anderes will, als jetzt ein Argument zu sein für den Heiligen Geist. 2. Geist, 3, Vers 18, wo uns gesagt wird, wir alle, mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit dann widerspiegelnd werden umgestaltet, dasselbe Bild von Herrlichkeit hinein in Herrlichkeit, wie es vom S dem Geist ist. Also hier wird der Geist Herr genannt. Es ist ja interessant, der Geist wird Herr genannt, der Geist hat den Herr genannt, Namen wie Gott, nämlich Yahweh, das heißt in Matthäus 8. Der Geist definiert sich über die Liebe, das haben wir schon gelesen heute. Also die Attribute, die auf Vater und Sohn zutreffen, werden auch für den Geist verwendet. Auch für den Geist glaube ich, dass er neben seiner Kraftwirkung, neben seiner speziellen Wirkung auch eine Personalwirkung hat, die aber mehr ist als nur eine personelle Wirkung, sondern eben auch ein Persönlichkeitscharakter, auch ein Pers stellt. Inwieweit man das jetzt ausdehnen will oder nicht, ausdehnen im Einzelnen. Mir geht's, und ich sag's nochmal, weil das wichtig ist, darum, dass wir erst die Vielfalt der Geisteswirkung kennen, dieses einen Gottesgeistes, dieses einen, der bis in den letzten Grashalm wirkt, der wird eben auch als Heiliger Geist, auch als substanziell, personell und als Person. Und ob ich mir das vorstellen kann oder nicht, ist eigentlich die Frage. Wichtig ist nur, dass wir es nur annehmen, da ist mehr als nur eine Kraft oder da ist mehr als nur eine Person, mehr als eben eine Vielfalt vorhanden. Und das ist das, was mich da so fröhlich, mich begeistert im Grunde oder begeistert, wer da was gegen begeistert, wer auch recht, dass wir das erkennen dürfen. Und jetzt kommt natürlich die Dürfen. Der Stefan gestellt hat oder das zumindest darauf hingewiesen hat, das hat den Geist aber nicht anbetet. Logisch, Punkt 10, das wollen wir gar nicht alles. Das es nur erwähnen, weil im Johannesbrief steht, dass wir im Geist beten. Im Geist beten. Jesus sagt zu der Frau im Brunnen, ja, Gott muss im Geist angebetet werden. Angebetet, 26, da heißt es, dass der Geist sogar für uns betet. Beides gibt's, uns betet. Aber es steht nirgends, dass wir den Heiligen Geist anbeten. Heiligen Geist, eine einzige Schriftstelle. Wenn ich manchmal ein Lied höre, komm Heiliger, und dann wird direkt zum Heiligen Geist gesprochen, das Heiligen Geist, weil die Schrift uns dazu keinen Anlass gibt und wir nicht anbeten. Und wenn ich sage, komm Heiliger Geist, bezeuge ich ja damit, dass ich nicht damit versiegelt bin, dass er nicht in meinem Herzen ist, dass er nicht diese Wirkung hat, über die wir gesprochen haben heute. Also so ein Lied zu singen, ist Unverstand oder Unwissen oder es sind Leute, die eben nicht mit dem Geist versiegelt sind. Ich wollte das jetzt nicht sagen, muss man auch unterscheiden, da gibt es ja auch mehr oder weniger und so weiter, also Klinger und gut, und damit ist klar, also diese Person des Geistes, diese personell wirkt, würde nie angebetet, hat uns auch nichts in Gottes Funktion zu sagen, denn wir haben vorhin in Johannes 16 gelesen, ganz klar, 16 gelesen, ich erinnere nochmal dran. Da sagt Jesus, ich mache nur, und der Geist nimmt nur von mir. Also alles, was der Geist macht, alles, was der Geist vom Vater, der Vater ist derjenige, der entscheidet, was passiert, entscheidet, was der Ausführende, und seit seiner Himmelfahrt, ist jetzt der Geist der Ausführende. Aber der macht nur, was ich will, aber der macht mir, und ich nehme nur vom Vater. Und wenn wir diese Reihenfolge beachten, ist das per Beachten des Geistes auch kein Problem mehr, denke ich wenigstens. Weil dann ist klar, von wem, und der Geist selber tut sich nie hervor und wird auch nicht angebetet, ist also für uns angebetet, ist Partner im Sinne von, helf uns mal, sondern da sagt die Bibel, das macht er automatisch. Und da sagt die Bibel, ich beten kannst, macht er das für dich, weil er ja in dir ist. Also mich das Begeisternde daran, dass ich also selbst immer daran noch von diesem Geist unterstützt werde und ihn selber aber nicht im Grunde alle Wirkung des Geistes auf den Vater zurückgeht. Das ist der Weg. Und wenn man ist das eigentlich alles kein Problem mehr. Gut, zum letzten Punkt, zum mehr, das ist eigentlich ganz einfach. Das könnt ihr selber euch angucken, selber heißt er. Wir haben bei den Themen der letzten Tage auch das Themen der letzten angesprochen, dass es auch Geister gibt von Gerechten und von Ungerechten. Wenn Gerechten gehen, das ist also nicht so sehr das Thema, was vielleicht uns auch das Thema oder im Gespräch ist es auch möglich, da wenn noch jemand Fragen hat, darauf einzugehen. Gut, damit würde ich nur noch mal auf die Anmerkung verweisen, ganz Anmerkung. In dem Skript, wo man vielleicht noch ein Versuch vielleicht findet, dass da sagt, dass der Geist insgesamt das göttliche Lebensprinzip ist, in all seinen Wirkungen, in all, jetzt festgestellt haben, von der schöpferischen Wirkung bis in den letzten Wirkungen, personellen Wirkung des Geistes, ist ja dasselbe Geist im dasselbe Geist, dass die Seele, wenn wir von Seele reden, dann das individuelle Subjekt ist, das haben individuelle im ersten Teil auch festgestellt. Das heißt, das, was die eigentlich ausmacht. Der Leib, den wir haben, ist dann die Darstellung, dieser ist dann die Darstellung als Objekt. Das kann ja wechseln. Wir werden ja auch über Leib reden, dann morgen über Leib reden. Und dann wirst du merken, wie viele Leiber es denn gibt. Auch für uns. Und auch für uns, ich glaube, in dem Geistskript mit hinten dran gehängt, ist das Stoff angehängt, Organ des Ganzen. Das ist eigentlich so das, was mir als Logos mir gegangen ist beim Studium dieses Themas Geist, Seele und Leib. Leib. Im Seele-Skript, ja. Da ist es am Ende drin, ja.